Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute gibt es eine ganz besondere Folge mit der Psychologin und Autorin Ingra Wieland. Hallo Ingra, stell dich doch einfach mal vor.
Hallo Emilia. Ja, ich bin Ingra Wieland. Ich habe seit über 20 Jahren eine Praxis für Psychotherapie nach dem Heilpraktikergesetz in der Nähe von München. Also ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und psychologische Beraterin. Und das Thema Kinder ist mir ein großes Anliegen.
Nun sind wir alle sehr gespannt, welches Buch du uns heute mitgebracht hast, weil wir eine besondere Folge haben. Wie heißt dein Buch?
Mein Buch ist ein Ratgeber dieses Mal und der heißt Kinder selbstbewusst begleiten, wie Eltern die Copy-Paste-Falle vermeiden.
Der Titel ist ja schon nicht schlecht. Man kennt ja die Elternratgeber, ich nenne sie immer klinisch, sehr langweilig, trocken. Ich bin gespannt, wie dein Elternratgeber ist und erzähl uns doch mal, um was es in deinem Buch jetzt direkt geht.
Also in diesem Ratgeber, der hoffentlich nicht klinisch und langweilig ist, geht es darum, wie es Eltern gelingen kann, Kinder persönlichkeitsgerecht zu begleiten, anstatt ihnen ihre eigenen Themen in bester Absicht einfach weiterzureichen. Und mein Buch soll eine Anregung sein, sich mit seinen eigenen Untiefen zu beschäftigen und dann eben bewusster in die Begleitung der Kinder zu gehen.
Warum hast du das Buch geschrieben?
Das habe ich geschrieben, weil ganz viele Klientinnen und manchmal auch Klienten in meiner Praxis saßen. Und wenn wir über die Themen mit ihren Kindern gesprochen haben oder sie auch ihre Kinder in die Praxis gebracht haben, sie dann gesagt haben, warum steht das nirgendwo? Und dann dachte ich, naja gut, dem kann man abhelfen, da ich ja mit meinem zweiten Beruf Autorin bin, dann schreibe ich es halt auf.
Das war eine gute Idee. Dann fang doch gleich mal an.
Ja, ich fange an mit einem Zitat. Und zwar ist es von Robert Bly aus dem Buch Eisenhans. Und der sagt, wir brauchen Menschen, die Väter immer wieder daran erinnern, wie schwer es ist, ein bewusster Vater zu sein. Und Menschen, die Frauen daran erinnern, wie schwer es ist, eine bewusste Mutter zu sein. Und dieses Zitat fand ich eben absolut genial und passend als Einleitung für dieses Buch. Ich beginne jetzt mit dem ersten Kapitel, das heißt Huhn statt Ei. Wir haben Fitnessberater, Schönheitsberater, Ernährungsberater, Steuerberater, Versicherungsberater, Weltentrainer und Katzenpsychologen, brauchen für alles und jedes eine Prüfung, eine Lizenz, einen Schein. Doch bei dem Umgang mit unseren Kindern wird vorausgesetzt, dass jeder, jede das von Natur aus kann. Es gibt Schwangerschafts- und Geburtsvorbereitungskurse, aber keine Wir werden bald ein Kind haben, wie gehen wir damit um? Workshops. Junge Frauen sitzen bei mir in der Praxis, wünschen sich Kinder und offenbaren ihre Angst, Fehler zu machen, dem Druck von außen nachgeben zu müssen, dem eigenen Gefühl zu misstrauen, ungenügend zu sein und dem Kind keinesfalls gerecht werden zu können. Ein Kind braucht, um unter den bestmöglichen Bedingungen aufwachsen zu können, vor allem emotionale Geborgenheit und die Fähigkeit der Eltern, seine Gedanken, Absichten, Gefühle und die Persönlichkeit zu erfassen und zu verstehen. Jedes Kind hat seine eigene Persönlichkeit und braucht Eltern, die diese erkennen, akzeptieren und unterstützen. Wenn Eltern die Bedürfnisse ihrer Kinder wahrnehmen und entsprechend darauf reagieren können, haben Kinder die besten Möglichkeiten, sich im Leben zurechtzufinden, unabhängig von Bildung, der gesellschaftlichen Schicht und auch materiellen Verhältnissen. Der Wunsch, gute Eltern zu sein, setzt voraus, dass wir bereit sind, bei uns selbst zu beginnen. Der erste Schritt ist die Bewusstwerdung beider Eltern oder des erziehenden Elternteils. Wenn Eltern am besten werdende Eltern diesen Weg gehen, gewinnen sie im Ganzen, im Prozess der Bewusstwerdung. Die eigenen Blockaden und Verletzungen werden reflektiert und können heilen. Das Kind profitiert in seiner Entwicklung und es gelingt die angestrebte gute Beziehung zwischen Kind und Eltern. Eine Entspannung in der Familie, also eine Win-Win-Situation. Wir Eltern reagieren im Umgang mit den Kindern meist unbewusst, geformt von unserer eigenen Erziehung, den Prägungen unserer Vorfahren, auf der Basis unserer Lebensmotive und unseres eigenen Charakters. Die unbewältigten und unbewussten Erlebnisse und Gefühle aus der Kindheit gestalten unser Erwachsenendasein und unseren Erziehungsstil. Daher ist es zunächst einmal Voraussetzung, das eigene Verhalten zu reflektieren. Es ist essentiell, übernommene Muster und Glaubenssätze, also unbewusst übernommene Anschauungen anderer, zu erkennen und, falls sich diese als hinderlich in Bezug auf unser Verhalten und unser Leben erweisen, aufzulösen. Manchmal erhält man im Verlauf dieses Prozesses Geschenke in Form blitzartiger Erkenntnisse über das Entstehen dieser eigenen Verhaltensmuster, die helfen, besser mit uns selbst und unseren Kindern umzugehen. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Manchmal braucht es einen Impuls von außen. Haben Sie Geduld mit sich und gehen Sie liebevoll mit sich um. Wenn Sie gut für Ihr Kind und übrigens auch für Ihren Partner oder Ihre Partnerin sein wollen, müssen Sie sich zunächst selbst als den wichtigsten Menschen in Ihrem Leben annehmen. Die Entwicklung Ihres Kindes ist ein ganzheitlicher Prozess, bei dem die eigene Persönlichkeit, die Prägung durch die Eltern, das Familiensystem und die Umwelt zusammenwirken. In der Nachkriegszeit waren Disziplin und Durchverhaltevermögen Werte, auf die man achtete. Dann kam das Wirtschaftswunder und mit ihm neuer Reichtum. Mehr denn je regieren heute Gottkonsum und Göttin-Leistungsdruck in jedem Lebensbereich unserer Gesellschaft. Die Emanzipation brachte den Frauen sowohl tatsächliche als auch trügerische Freiheit und zeigt sich heute leider auch in dem erdrückenden Erbe der Dreifachbelastung vieler Frauen. Anstatt Kinderküche, Kirche heißt es jetzt Kinderküche und Karriere und in jedem dieser Lebensbereiche will Frau perfekt sein. Alle diese gesellschaftlichen Umstände wirken auf uns ein, selbst wenn es beim Einzelnen kein Bewusstsein dafür gibt. Die Männer haben es keineswegs leichter. Früher war ihre Rolle klar definiert, sie brachten das Mammut oder etwas später den Mammon nach Hause. Heute sollen sie massenhaft Geld verdienen, den Müll rausbringen, ins Fitnessstudio gehen, zuhören und ein Frühbeet im Kindergarten anlegen. Darüber hinaus haben sie in den meisten Bereichen ernsthafte Konkurrenz bekommen. Frauen können Reifen wechseln, den Schlagbohrer bedienen, Finanzmanagerinnen sein, Flugzeuge fliegen, Tische hobeln und Bundeskanzlerin werden. Selbst die Befruchtung kann ohne Männer vonstatten gehen. All das führt bei vielen Männern zu tiefer Verunsicherung. Nun wird in diese Verhältnisse hinein ein Kind geboren. Jedes Kind bringt seine eigene Geschichte und seine individuelle Lebensaufgabe mit. Jedes Kind wird von seinem Umfeld und der Gesellschaft beeinflusst. Jedes Kind wird von der Tradition und der Geschichte seiner Herkunftsfamilie geprägt. Viele Kinder zeigen früh auffälliges Verhalten in Bezug auf Essen, im Umgang mit ihren Spielkameraden, später rauchen und trinken sie weit über das Ausprobieren hinaus. Bei zahlreichen Jugendlichen gibt es Hinweise auf psychische Auffälligkeiten wie Ängste, Zwänge, Depressionen oder Störungen im sozialen Kontakt. Der Nährboden dazu liegt im konfliktreichen und ungeklärten Familienklima, Zeitmangel und Desinteresse, Egoismus oder Materialismus der Eltern. Viele Kinder gehen ohne Frühstück und ohne Pausenbrote aus dem Haus. Sie müssen selbstständig für ihr Mittagessen sorgen. In vielen Familien gibt es kein regelmäßiges gemeinsames Familienessen, geschweige denn andere Familienrituale. Das andere Extrem erfahren Kinder, die übermäßig beältert werden. Überälterung bedeutet, dass den Kindern alles abgenommen wird und sie keine Möglichkeit haben, eine altersgemäße Herausforderung zu erleben, die sie aus eigener Kraft bewältigen können. Die sogenannten Rasenmähereltern, die Sprösslingen alle Probleme aus dem Weg räumen wollen. Überbeältete Kinder haben schlechtere Chancen, ein gesundes Selbstvertrauen zu entwickeln. Wenn ein Kind mit körperlicher oder seelischer Auffälligkeit reagiert, ist das zuerst einmal eine Reaktion auf die nächsthöhere Ebene im Familiensystem, also die Eltern. Treten Probleme mit einem Kind auf, braucht es in vielen Fällen zunächst eine Veränderung im Verhalten der Erwachsenen im Umgang mit dem Kind. Als Eltern geraten wir an unsere Grenzen, wenn und weil wir unseren eigenen Reaktionen ausgeliefert sind und sie als unkontrollierbar empfinden. Wir sind unbewusst in unsere Verhaltensmuster und Prägungen verstrickt. Kinder brauchen Grenzen, Kinder brauchen Regeln, Kinder brauchen Liebe, Kinder brauchen Freiheit. Kinder brauchen und brauchen und brauchen. Bis sie eines Tages von jetzt auf gleich beschließen, erst einmal keine Eltern mehr zu brauchen, auf und davon laufen und uns Eltern mit dem leeren Nest-Syndrom zurücklassen. Zunächst aber brauchen Kinder viel und das ständig. Unterstützen beim Großwerden ist Arbeit. Wenn sie diese Arbeit jedoch investieren, am besten so früh wie möglich, wird die Begleitung ihres Kindes zunehmend leichter fallen. Und sie können sich höchstwahrscheinlich viel Kummer, schlaflose Nächte, Streit, Stress und Kinderleid ersparen. Wer Kinder stark für ihr eigenes Leben machen will, kommt keinesfalls daran vorbei, sich seiner selbst bewusst zu werden und seine eigenen Themen anzuschauen. Das ist eine schwierige und manchmal schmerzhafte Arbeit, die sich jedoch vielfach auszahlt. Was ist erfüllender, als sein Kind selbstbewusst und sicher in die Welt gehen lassen zu können? Abgesehen davon ist es Wellness für die eigene Seele, ohne Altlasten durch das Leben zu gehen. Körperliche Hygiene ist weitgehend selbstverständlich geworden, an Psychohygiene mangelt es an allen Ecken und Enden. Seelenarbeit oder Therapie fällt leider noch viel zu oft in die Kategorie »Ich brauche das nicht, ich bin doch nicht verrückt«. Wer das Wort Therapie scheut, mag sich vielleicht auf die Begriffe Coaching oder Prozessbegleitung einlassen. Das klingt cool und ist in. Kinder spiegeln uns gnadenlos unsere Schwierigkeiten und Schattenseiten. Sie konfrontieren uns mit unseren seelischen Problemzonen. Kinder tun das unbewusst. Sie legen blind den Finger auf unsere wundesten Punkte. Sie prüfen ohne Unterlass mit unglaublicher Beharrlichkeit unsere Belastbarkeit und testen, ob wir sie auch dann noch lieben, wenn sie uns an unsere Grenzen bringen. Im schlechtesten Fall greifen wir in solchen Momenten auf Erziehungs- und Verhaltensmuster zurück, die wir selbst in unserer Kindheit erfahren haben. Oder wir machen vorsichtshalber alles ganz anders als unsere Eltern, was keineswegs unbedingt besser sein muss. Wir reagieren aus den Gefühlen unseres eigenen verletzten inneren Kindes heraus. Das innere Kind steht symbolhaft für alle bewusst und unbewusst in uns gespeicherten Erinnerungen, Gefühle und Erfahrungen der eigenen Kindheit. Wenn man dem ganzheitlichen Gedanken folgen will, muss man, um den Problemkreis innerhalb der Familie zu unterbrechen, die Ursache anstelle des Symptoms behandeln, also das Verhalten der Eltern, anstatt das des Kindes, das sich scheinbar falsch verhält. Wie kann ich von mir selbst verlangen oder voraussetzen, meinen Begleitauftrag in bestmöglichster Form Folge zu leisten, wenn ich meine eigene Vergangenheit nicht bewältigt habe? Wenn mein eigenes inneres Kind, also der empfindlichste Teil meiner Seele, verletzt ist und wenn ich meine Ängste und blinden Flecken übersehe. Schon der Schweizer Psychiater C.G. Jung stellte fest, dass das ungelebte Leben der Eltern einen unermesslich starken Einfluss auf das Seelenleben eines Kindes hat. Probleme entstehen meist, weil wir an den wahren Bedürfnissen und Beweggründen unserer Kinder vorbeihandeln. Jedes Kind und jeder Erwachsene ist anders und braucht individuelle Unterstützung und Begleitung. Selbst Geschwisterkinder brauchen unterschiedliche Begleitung, denn jeder Mensch ist ein Individuum und hat seine eigene Prägung, die ihn einzigartig macht, sogar wenn es sich um eineiige Zwillinge handelt. Jedes Kind hat ein Recht auf individuelle Anleitung, damit es sich in seiner Welt zurechtfindet. Diese Anleitung bedeutet, dem Kind einen Rahmen zu erschaffen, in dem es sich frei entwickeln kann. Das genetische Muster, welches das Kind mitbringt, ist eine Sache. Darüber hinaus muss es positive Vorbilder und Anregungen von den Eltern geben, und dies setzt die Eigenreflexion der Leitbilder voraus. Die beste Analyse der Persönlichkeit eines Kindes erhalten Sie übrigens bei einem psychologisch geschulten und orientierten Astrologen in Form einer Horoskopanalyse. Wenn in Samoa ein Kind psychisch oder physisch krank wird, fragt sich die Familie und die Gemeinschaft, was haben wir falsch gemacht, dass diese Störung aufgetreten ist? Bei einigen Stämmen der amerikanischen Ureinwohner war es ein Privileg, Kinder zu bekommen, und das Recht dazu konnte einer Frau oder einem Elternpaar, welches seine Kinder vernachlässigte oder sie in irgendeiner Form misshandelte, abgesprochen werden. Wenn eine Mutter ihr Kind schlecht behandelte, wurde es ihr weggenommen und diese Frau durfte keine Kinder mehr haben. Die Ältesten wachten so über den Nachwuchs und bestimmten auf diese Weise, wer es durch seine Art zu leben verdient hatte, Kinder zu haben. Kinder waren heilig, ein Geschenk des großen Geistes. Sie wurden behandelt, als würden sie dem Schöpfer gehören, anstatt den Eltern. Das ist ein Gedanke, der auch in unserem Leben einen Platz verdient. In unseren Breitengraden wird jedes 10. Kind geschlagen, in der Mehrzahl in Akademikerfamilien. Unsere Kinder brauchen keine perfekten Erwachsenen, die versuchen, alles richtig zu machen, wobei am Ende einzig und allein Überforderung herauskommt. Sie brauchen Eltern, die auch Fehler machen können und diese eingestehen. Gerade die Angst, Fehler zu machen, lässt Erziehung oft gefühllos und steril werden, was Kinder wiederum provoziert, Konflikte herauszulocken. Für Kinder ist es bedrohlich, kein Gefühl dafür vermittelt zu bekommen, woran sie sind. Es ist schwierig für Eltern, das Gleichgewicht zwischen den seelischen Bedürfnissen, den physischen Bedürfnissen nach Sicherheit und Ordnung und dem Bedürfnis nach sozialer Anpassung zu finden. Trotzdem sind es Kinder wert, es zu versuchen, mit der Gewissheit, dass wir als Eltern das Beste geben, was wir können, auf der Basis unserer Persönlichkeit und unserer Geschichte. Ein guter Vater oder eine gute Mutter zu sein, bedeutet keinesfalls gängige Normen zu erfüllen, sondern genau das zu tun, was gut und richtig für dieses Kind und diese Mutter oder diesen Vater ist. Wer versucht, gut zu sein, erreicht meist das Gegenteil. Ja, am Ende jedes Kapitels gibt es eine knappe Zusammenfassung der wichtigsten Punkte eines Kapitels, auch etwas für eilige oder zeitknappe Eltern. Und das Wichtigste aus diesem Kapitel, das sage ich jetzt einfach nochmal, die Essenz sozusagen: Sie müssen auf keinen Fall alles alleine schaffen. Ein Kind braucht Eltern, die seine individuellen Bedürfnisse erkennen. Das Zauberwort heißt Selbstbewusstheit.
Ingra, das Buch ist hervorragend. Das, was du vorgelesen hast, das ist wirklich sehr interessant, muss ich sagen. Alles zusammengefasst, alles, was wichtig ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Seiten waren denn das jetzt aus deinem Buch ungefähr?
Also das sind so ungefähr die ersten 20 Seiten. Ich habe das natürlich jetzt ein bisschen lesekonform gekürzt, aber das ist so ungefähr die Anzahl.
Ich glaube, jede werdende Mutter kennt dieses Gefühl. Das Kind ist 9 Monate im Mutterleib. Da kommt dann schon die Freude. Da kommt ein Kind. Alles wird schön. Dann ist das Kind da und dann, was mache ich jetzt? Man fühlt sich aufgeschmissen. Es ist keiner da. Im besten Fall hat man eine Hebamme. Im besten Fall. Und selbst die ist ja irgendwann weg und man weiß nicht, was mache ich jetzt? Und da kommt dein Buch wie gerufen. Weil man sollte natürlich auf seinen Instinkt hören, auf jeden Fall. Auf sein eigenes Bauchgefühl. Und ja, viele wollen garantiert nicht die Fehler machen. Also wo sie meinen, die eigenen Eltern haben die Fehler gemacht, das nicht zu wiederholen. Und das hast du wunderbar eigentlich in diesem Kapitel schon alles reingepackt. Ich finde das total schön, weil ich glaube, es geht sehr vielen Müttern so. Vätern garantiert auch. Für Väter stelle ich mir das noch viel, viel schlimmer vor. Ich sage jetzt mal schlimmer, weil ich muss ja meine Partnerin ab diesem Moment teilen. Es ist ja nichts mehr wie vorher. Und auch wenn man denkt, man hat 10 Monate Zeit, um sich vorzubereiten, so ist es ja eigentlich gar nicht. Es ist ja auf einmal da, obwohl man denkt, man ist vorbereitet, oder? Wie ist das? Wie sind da deine Erfahrungen?
Ja, also ich kenne das natürlich aus eigenen Erfahrungen. Ich habe ja auch Kinder. Und ja, diese Hilflosigkeit und dieses alles unbedingt richtig machen wollen, das kann schon wirklich quälend sein. Und wie du richtig sagst, ja, für die Väter ist es noch schwieriger, weil sie ja auch diese 9 Monate nicht haben, in denen wir schon mit dem Kind irgendwie gleich schwingen und verbunden sind. Und ja, das gibt's bei Vätern nicht. Und dann ist das Kind da und dann ist meistens leider ganz oft so, dass die Mütter dann das Kind nehmen und den Vater gar nicht richtig ranlassen oder auch die Väter sich nicht trauen. Oh, das ist so klein und so zerbrechlich und ich kann es ja nur falsch machen. Und dann entsteht da schon eine ganz große Überforderung bei vielen jungen Müttern.
Ja, das stimmt. Das hängt auch gar nicht damit zusammen, wie alt eine werdende Mutter ist. Das kann auch, es kann eine ganz junge Frau sein, es kann auch eine Frau, sagen wir jetzt mal Mitte 30 sein, die ihr erstes Kind bekommt. Das ist völlig egal, ne? Vom Alter her.
Also mit junge Mutter meine ich gar nicht das Alter, sondern einfach frische Mutter, kann man ja vielleicht sagen, oder gerade gewordene Mutter, so muss man es vielleicht eher ausdrücken, ja. Das ist ganz egal, also das vor allem beim ersten Kind ist es halt so, ich meine, woher soll man es auch wissen? Man hat es nie gemacht und wir leben ja nicht mehr in diesen Familienverbänden, wie das früher war, wo man sich das abgucken konnte von Tanten, von Cousinen, von Schwestern. Ja, das ist nicht mehr so. Wir sind alle irgendwo in unseren kleinen einzelligen Wohnungen oder Häusern und haben Glück, wenn wir noch eine Mama oder eine Schwiegermama haben, mit der wir uns gut verstehen und die hilft und die uns nicht mit Ratschlägen überfrachtet, sondern einfach unterstützt und abnimmt.
Aber seien wir mal ehrlich, wie es heutzutage ist, mit der Familie um einen herum. Diese Bilderbuchfamilie gibt es ja sehr selten von der Unterstützung. Die meisten Frauen, die Oma werden, sage ich jetzt mal so, die meinen es wahrscheinlich gut. Ich höre das auch immer wieder und denke so, mein Gott, weniger ist mehr. Ein bisschen zurücknehmen und nicht so viel. Und es kommt dann halt auch falsch an. Wir müssen auch daran denken, es gibt dieses Wochenbett von 6 Wochen. Das ist bei jeder Frau anders. Das ist einfach so. Die eine steckt es gut weg, die andere nicht. Und man möchte natürlich Unterstützung haben, auf jeden Fall. Aber es kommt nicht immer gut an. Also auch in den späteren Jahren. Es gibt ja auch ganz oft Großeltern, die sich auch gerne einmischen, die einfach nicht verstehen, dass sie die Großeltern sind und nicht die Eltern. Das kennst du bestimmt auch.
Ja, also da bei den Großeltern ist es eben ganz oft so, die sind jetzt in einer anderen Lebenssituation als damals, als sie selbst Kinder bekommen haben. Die haben meistens viel Zeit, die sind ruhiger, die sind gechillter. Und dann wollen sie oder machen das auch tatsächlich ganz viele Dinge besser als mit ihren eigenen Kindern. Und versuchen dann, aber auch das so, also manche, nicht alle, manche machen das auch ganz toll, aber manche versuchen das dann auch so raushalten, hängen zu lassen und du musst es doch so machen und du musst es so machen. Und da entstehen natürlich oft Konflikte, aber das liegt halt auch daran, weil wir von vornherein allgemein, aber auch ganz speziell in Familien nicht gut kommunizieren. Ja, es traut sich dann keiner zu sagen, du Mama, lass mal gut sein. Ich bin dankbar, wenn du mir eine Suppe kochst und wenn du mit dem Hund spazieren gehst, aber ich will jetzt nicht hören, wie ich mein Kind halten soll oder ob ich es hinlegen soll oder ob ich ihm eine Mütze aufsetze oder nicht. Und das trauen sich kaum jemand zu sagen, weil es falsch ankommen könnte. Aber manchmal wäre einfach gerade so diese Äußerung des Bedürfnisses gut. Und man muss das ja auch nicht garstig sagen, sondern kann das ganz liebevoll anmerken. Und dann kommt es meistens auch nicht in den falschen Hals. Und wenn das so ist, ist das dann nicht das Problem derjenigen, die das sagt oder desjenigen.
Das hast du ganz toll gesagt. Also ich hoffe auch, dass viele einfach ein bisschen mehr miteinander reden, mehr zusammenrücken, so wie es früher war, dass man sich einfach besser versteht und mehr unterstützt innerhalb der Familie. Das wäre wirklich sehr wünschenswert, weil, was du vorhin auch erwähnt hast, ne, die Männer, die müssen ins Fitnessstudio, sie müssen das machen und die Frauen, die wollen perfekt sein, sie wollen nicht versagen. Das ist einfach unsere Gesellschaft und eigentlich ist das schade. Und die Kinder, naja, die laufen nebenher. Nicht überall, aber die, die Karriere machen wollen, sollen sie auch alle machen. Jeder soll das so machen, wie er möchte, auf jeden Fall. Aber es ist schade. Und daher ist es wünschenswert, wenn wir alle wieder miteinander reden, innerhalb der Familien und zusammenrücken, uns gegenseitig unterstützen, egal bei was.
Absolut, das kann ich nur unterschreiben. Und da gibt's, fällt mir ein, während du jetzt gerade gesprochen hast, gibt's ein ganz, ganz tolles Buch. Das heißt, Glaube ich auf der Suche nach dem verlorenen Glück? Das hat eine amerikanische Forscherin geschrieben, Jean Liedloff heißt sie. Möglicherweise gibt's das gar nicht mehr. Das ist schon ewig alt. Das habe ich vor gefühlt 50 Jahren gelesen. Aber da beschreibt sie, also da hat sie indigene Völker eben besucht und beschrieben, dass die so selbstbewusste, glückliche Menschen waren. Und sie hat dann halt geforscht, warum das so war. Und sie hat herausgefunden, dass das wohl daran lag, dass die Kinder immer sehr geborgen waren. Die wurden ganz lang am Körper getragen, also bis sie wirklich selber laufen wollten. Die wurden nie so, ah, pass auf, da ist ein Holzstab oder Achtung, da läuft eine Spinne. Die waren behütet, aber sie wurden nicht so erzogen, dass die Welt gefährlich ist. Und ich meine, Dschungel ist nicht viel ungefährlicher als eine Stadt, würde ich jetzt mal so sagen. Und natürlich muss man aufpassen, dass man nicht in eine Giftspinne tritt oder für ein Auto läuft. Aber so dieses Gefühl, geborgen und sicher zu sein und immer ist jemand da. Und es muss nicht die leibliche Mutter sein. Das kann die Oma, die Cousine, die Tante, wer auch immer sein oder der Onkel. Und das ist so, ja, so eine schöne Idee einfach. Und ich habe zum Beispiel auch gearbeitet, als meine Kinder klein waren. Aber ich hatte ein ganz wundervolles Au-pair-Mädchen, das auch über eine lange Zeit lang da war und immer wieder kam. Und natürlich kann sich das jetzt nicht jeder erlauben, aber es ist nur ein Beispiel, dass es nicht, dass immer die Mutter alles machen muss, ja, sondern man kann das an Menschen, denen man vertraut und die irgendwie vertrauenswürdig sind, kann man auch das gut abgeben. Und das kann auch eine gute Kindermutter, also eine Tagesmutter oder eine gute Kindertagesstätte sein. Also das ist für die, die Karriere machen, wie du sagst, ja. Aber so die Kinder dann so in den Rhythmus zu zwingen und schnell, schnell, schnell. Und mir bricht manchmal wirklich das Herz, wenn ich so 3-4-Jährige sehe, die morgens neben ihrer Mama stehen und sagen, komm Mama, schnell, wir müssen uns beeilen. Und ich finde das so traurig, weil das ist nichts, was ein Kind sagt, ja. Das ist so diese ganze Atmosphäre von Hektik und schnell und wir müssen um 8:30 im Kindergarten sein. Und das finde ich schrecklich.
Ja, finde ich auch. Und wie du gerade schon sagtest, man kann auch die Aufgaben abgeben und das hat ja nichts mit Versagen zu tun. Absolut nicht, wenn man sich Hilfe holt. Ich finde das völlig okay, weil man kann das nicht alles stemmen. Das geht gar nicht.
Nee, das geht nicht. Und eben, wie gesagt, Frauen wollen dann wirklich alles perfekt haben. Der Haushalt muss super duper aussehen und die Deko zu jeder Jahreszeit und die Friese muss sitzen und das Neueste vom Neuen an Klamotte und immer aus dem Ei gepellt und die besten Rezepte. Und also das ist so uferlos und dann gleichzeitig noch Karriere machen und ja, das geht einfach nicht.
Du hattest auch noch verschiedene Elterngruppen angesprochen. Ich musste ein bisschen schmunzeln, da ich einige davon noch nie gehört hatte. Diese Helikoptereltern, ich glaube, das kennt jeder, auch vom Spielplatz, wo die Eltern direkt an der Rutsche stehen und das Kind beim Rutschen noch festhalten. Du hattest noch Rasenmähereltern und noch andere, wo ich so dachte, okay, das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört tatsächlich.
Also die Rasenmähereltern, das sind wirklich die, die halt ihrem Kind alles, jedes Hindernis aus dem Weg schaffen. Ja? Also quasi so, das weiß nicht, ob du das kennst, dieses Eisstockschießen, wo so ein Ding irgendwie übers Eis gefegt wird und dann schruppen die so vorne weg. Oder eben Rasenmäher, weil der Rasen muss ganz niedrig sein, der darf nicht hoch sein, weil da könnte eine Gefahr drin lauern oder da könnte man über was drüber fallen. Also egal, ob das ein Konflikt mit einem anderen Kind im Sandkasten ist, da wird sich eingemischt. Oder ein Konflikt in der Schule oder unter Geschwistern. Die Eltern wollen immer sofort das Hindernis für das Kind beseitigen. Und natürlich kann das so keine Erfahrungen machen. Aha, das habe ich jetzt geschafft. Das war schwierig, aber ich habe es hingekriegt. Ich habe mir mein Förmchen zurückerobert oder ich habe mich geeinigt oder was auch immer es ist. Und so kann man kein Selbstbewusstsein aufbauen, weil wir Selbstbewusstsein dann aufbauen, wenn wir auf die Erfahrungen zurückgreifen können, dass wir Schwierigkeiten überwinden. Ja, also wenn du da so bei dir selber zurückdenkst, was alles schwierig in deinem Leben vielleicht war, und dann denkst du, ja, das habe ich geschafft und das habe ich geschafft und ja, hey, also ich habe irgendwie so eine Basis. Und das wird halt solchen Kindern genommen, für die alles erledigt und gedacht und gemacht. Und dann wird der Schulranzenzähmer kontrolliert und dann wird die Hausaufgabe möglichst noch selber gemacht. Also es gibt ja echt so Eltern, die machen die Hausaufgaben für ihre Kinder, Präsentationen, PowerPoint, was auch immer. Und das finde ich ganz, ganz grauenvoll. Und damit berauben sie eben ihr Kind die Erfahrung, was selber zu schaffen oder auch der ganz wichtigen Erfahrung, mal zu scheitern. Oder einen Fehler zu machen, weil man nur so lernen kann und weil man dadurch auch seine Frustrationstoleranz irgendwie angleichen kann. Ja? Wenn ein Kind nie scheitert, ja, natürlich kriegt es dann einen Schreianfall, wenn mal was nicht klappt.
Ja, das stimmt. Ein Kind muss auch mal lernen, eine schlechte Note mit nach Hause zu bringen und nicht nur die Eins. Und was ich jetzt während der Pandemie auch oft festgestellt habe, das fand ich sehr erschreckend, während der Homeschooling-Zeit, da gab es Kinder, die ihre Aufgaben sehr schnell erledigt hatten. Da wusste man sofort, okay, die Eltern haben das gemacht, damit es keinen Streit gibt, keinen Zank. So, wir machen das jetzt schnell und jetzt ist Ruhe und jetzt machen wir unsere eigene Arbeit. Das finde ich sehr traurig, weil wenn das Kind wieder in die Schule geht, kommt es eh raus, weil das Kind kann es nicht. Da tun wir uns keinen Gefallen als Eltern.
Nee, absolut nicht. Und ich bin auch sehr froh, also ich bin auch ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch. Und manchmal, wenn irgendwie meine Kinder heimkamen und irgendwas erzählt haben, was in der Schule vorgefallen ist oder so, dann sage ich, oh, das sollte ich aber mal mit dem Lehrer oder der Lehrerin sprechen. Und meine Kinder haben meistens gesagt, nee, Mama, lass mal, das kriegen wir schon hin. Und das war manchmal echt schwierig für mich, weil ich so, das geht doch nicht und muss man doch was machen. Aber dann haben meine Kinder mir beigebracht, nee, muss ich nicht, die können das auch selbst. Und wenn man ein Kind eben so begleitet, dass man es in sich stärkt und sein Selbstwertgefühl stärkt, dann kriegt es das auch tatsächlich alleine hin.
Ja, das stimmt.
Was nicht heißt, am Kind alles durchgehen zu lassen, wohlgemerkt. Also ich bin überhaupt kein Freund der anti-autoritären Erziehung, weil das tut dem Kind auch nicht gut. Wie gesagt, Kinder brauchen auch Grenzen, ganz, ganz wichtig. Und ich finde auch nicht, dass man den Lehrern die Erziehungsaufträge übergeben sollte, von wegen Benehmen und was Bitte und Danke sagen und Respekt und Wertschätzung anbelangt. Das finde ich überhaupt nicht. Aber es heißt, das Kind in dem zu stärken, auch mit Grenzen oder mit Konsequenzen. Ja, aber vor allem eben mit Liebe, Liebe und Liebe.
Das stimmt, da gebe ich dir recht, das unterschreibe ich. Das sehe ich ganz genau wie du, das ist sehr wichtig und leider fehlt es mittlerweile. Ich merke das, also ja, gerade bei Kindern, die im Kindergarten sind und dann in die Schule übergehen, die können damit teilweise nicht umgehen, weil ihnen das zu Hause nicht beigebracht wurde. Hier gibt es eine Grenze, das hat eine Konsequenz. Und wenn die dann in der ersten Klasse sind und dann heißt es zum ersten Mal, wenn du jetzt hier nicht ruhig sitzt und dies und das, dann gibt's Ärger. Und was dann alles so passiert, was man an den Schulen sieht, das ist so traurig. Und da kommen wir wieder auf den, was du vorhin gesagt hast, mit der Zeit. Ne? Die Eltern haben keine Zeit, also husch, husch, die Kinder werden vom Fernseher gesetzt oder was auch immer. Und ja, das ist nicht in Ordnung. Sagen wir es mal so, wir haben es ja schon angesprochen. Brauchen genau. wir ja nicht wiederholen. Genau. Magst du gleich mal weiterlesen?
Ja, ich würde jetzt mal mit dem Kapitel Das eigene innere Kind heilen weitermachen. Ich habe in dem Ratgeber Kinder selbstbewusst begleiten alle Bereiche angesprochen, die ich mir gewünscht hätte zu wissen, als meine Kinder auf die Welt kamen. Die Reise beginnt ja, wie du, Emilia, schon gesagt hast, vorher, bevor das Kind geboren ist, bei Schwangerschaft und Geburt. Dann geht's weiter über die ersten Jahre, die mit Sicherheit die Jahre sind, die Eltern am meisten fordern. Und die meisten Ehen beginnen tatsächlich mit dem zweiten Kind zu kriseln. Das höre ich immer wieder, wenn Paare bei mir zur Beziehungsberatung sind. Und eben ein ganz wichtiger Punkt in der sinnvollen Begleitung unserer Kinder ist das eigene innere Kind. In diesem Kapitel geht es ausschließlich um Sie. Blenden Sie alles andere um sich herum aus und lassen Sie sich ganz darauf ein. Wenn Eltern ein verletztes inneres Kind haben, erschwert das die Aufgabe, ein Kind gut ins Leben zu begleiten. Wer oder was ist unser inneres Kind überhaupt? Das innere Kind oder das kindliche Selbst, das Kind-Ich, erlebt die Welt über die Wahrnehmung der rechten Hirnhälfte, also über Empfindungen, Gefühle, Bildgedächtnis, Intuition. Für jeden Menschen ist es wichtig, sich um sein inneres Kind zu kümmern und es lebendig zu erhalten. Doch ab dem Zeitpunkt, wenn wir uns dafür entscheiden, ein Kind zu haben, ist es unerlässlich. Unser eigenes inneres Kind will zuerst glücklich gemacht und geliebt werden, bevor ein anderes Kind an der Reihe ist. Solange unsere eigenen Kindheitserfahrungen unbewältigt sind, neigen wir unbewusst dazu, die Erfahrungen an unsere Partner, unsere Kinder weiterzureichen, die wir selbst gemacht haben. Es gibt verschiedene Wege, mit den eigenen Kindheitserfahrungen umzugehen. Wir können uns rigoros von den Mustern distanzieren, die wir selbst in der Kindheit erfahren haben. Wir können ganz loyal sein und die Muster wiederholen, indem wir uns brav an die Vorgaben unserer Eltern halten. Wir können die Variante wählen zwischen der Übernahme alter, sinnvoller Muster und neuen, eigenen Verhaltensweisen zu wechseln. Als Eltern dürfen wir lernen, zwischen bewussten und unbewussten Handlungen unterscheiden zu können. Andernfalls werden unsere Kinder uns unsere unbewussten Handlungen, die Schatten, ebenfalls unbewusst spiegeln und uns mit der Nase darauf stoßen. Kinder brauchen verantwortungsvoll handelnde Erwachsene, auf die sie sich verlassen und an denen sie sich orientieren können. Wenn unser inneres Kind ausreichend mit Aufmerksamkeit und Wertschätzung bedacht wird, sind wir in der Lage, besser mit anderen Menschen zu kommunizieren. Wir lernen sicher und selbstbestimmt auf Situationen zu reagieren. Der erste Schritt dazu ist zu akzeptieren, dass es ein kindliches Wesen in uns gibt und dass bei den meisten Menschen ein Teil dieses Wesens geheilt werden möchte. Die wenigsten von uns haben in ihrer Kindheit das bekommen, was wir unserem Wesen entsprechend gebraucht hätten. Selbst wenn sich die Eltern noch so sehr bemüht haben. Wenn wir lernen, dem kindlichen Anteil in uns das zu geben, was er braucht, ihn hören und liebevoll behandeln, können unsere emotionalen Defizite der Vergangenheit heilen. Wenn wir die Signale, die uns unser inneres Kind sendet, überhören, verdrängen und unterdrücken, wenn wir uns weigern, für unser inneres Kind zu sorgen und es zu schützen, wird es uns in den unpassendsten Momenten dazwischenfunken und unseren harmonischen Lebensfluss beeinträchtigen. Jede Form von Selbstsabotage, Suchtverhalten, Verlassens- und Verlustängsten ist der Hilferuf unseres inneren Kindes nach Aufmerksamkeit. Wenn wir uns der unverarbeiteten Gefühle der Kindheit annehmen, fällt es uns leichter, die aktuellen Gefühle wahrzunehmen und adäquat zu äußern. Wir sind dann in der Lage, die Gefühle anderer zu verstehen, einzuordnen und angemessen darauf zu reagieren, nämlich aus der Erwachsenenebene anstatt aus der Kindposition heraus. Je weniger wir uns unseren eigenen Gefühlen stellen, und ja, das kann schmerzhaft sein, desto weniger können wir auf die Gefühle anderer eingehen. Wenn wir auf kindlich geäußerte Gefühlsregungen ärgerlich oder ungeduldig reagieren, zeigt dies unser Verhältnis zu unserem eigenen inneren Kind. Anstatt negative Gefühle zu verdrängen oder zu negieren, ist es unsere Aufgabe, uns damit zu befassen. Wenn wir lernen, auf unser Gefühl zu hören, kann uns unser inneres Kind friedlich sein, anstatt uns in den unpassendsten Momenten in die Quere zu kommen. Wir nehmen unsere unbewältigten kindlichen Gefühle fürsorglich wahr und kümmern uns in angemessener Weise um sie. In diesem Augenblick können wir mit unseren realen Kindern liebevoll und situationsgerecht umgehen. Stecken Sie in eingefahrenen Verhaltensmustern und Glaubenssätzen fest, die Sie in Ihrem Lebensfluss behindern und die es Ihnen unmöglich machen, ganz in Ihrem Leben anzukommen? Sind Sie in einer Rolle stecken geblieben, die Sie als Kind angenommen haben, um eine für Sie unaushaltbare Situation zu kompensieren? Treten Sie immer noch als Streberin, als Hilfsbedürftige, als Leistungsbezogener, als ewig gut gelaunter auf und erleben die Welt nur aus dieser Perspektive, anstatt bei ihrem wahren Ich anzukommen? In den Übungen am Ende des Kapitels lade ich Sie ein, sich mit Ihrem inneren Kind zu befassen. Dem inneren Kind, das symbolisch für alle abgespeicherten Gedanken, Bilder, Erinnerungen und Gefühle aus unserer Kindheit steht. Trauer, Verzweiflung, Wut, Trotz, Angst. Trauen Sie sich, es lohnt sich. Ihr geheiltes inneres Kind bedeutet, Verletzungen in Bewusstheit zu verwandeln. Das verleiht Ihnen Sicherheit und erlaubt es Ihnen, durch Ihr Leben zu gleiten, sich Ihren Lebensaufgaben mit Freude und Energie zu widmen. Es verleiht Ihnen die Stabilität, die es Ihnen erlaubt, Hindernisse als sportliche Herausforderung zu nehmen, auch und insbesondere mit ihren Kindern. Ab dem Zeitpunkt, ab dem sie eigene Kinder haben, ist es höchste Eisenbahn, die Verantwortung für sich selbst und das eigene Seelenleben zu übernehmen. Das bedeutet unter anderem, Unerledigtes mit den eigenen Eltern zu klären. Dazu gehört auch, die Beziehung zu den Eltern ungeschminkt zu betrachten und den Eltern ihre wahren Gefühle zu offenbaren. Haben Sie den Mut, die Verbindung zwischen Verhalten in Ihrem heutigen Leben und Ereignissen in der Kindheit zu erkennen. Wenn Sie herausfinden, dass Ihre Eltern noch immer unangemessen viel Macht oder Kontrolle über Sie ausüben, dann ändern Sie das und es spielt dabei keine Rolle, ob Ihre Eltern noch am Leben oder bereits verstorben sind. Sie sind es sich und ihren Eltern schuldig, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um ihr inneres Kind zu heilen, dadurch Kraft und Selbstvertrauen zu erlangen und es an ihre Kinder weiterzugeben. Das Wichtigste aus diesem Kapitel. Unbewältigte Gefühle aus der Kindheit erschweren uns ein freies, glückliches Leben in der Gegenwart und beeinträchtigen unseren Alltag und unser Verhältnis zu eigenen Kindern und anderen Menschen. Heilen Sie Ihr inneres Kind, das ist die Grundvoraussetzung dafür, Ihr eigenes Kind gut zu begleiten.
Das eigene innere Kind heilen, stelle ich mir sehr schwer vor.
Ja und nein. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie wir natürlich in unserer eigenen Persönlichkeit gestrickt sind, als auch wie unsere Kindheit war. Ja. Es heißt ja auch nicht, also es ist nicht so, dass immer was ganz Schreckliches passiert sein muss, also Misshandlung, psychische oder physischer Missbrauch oder schreckliche Ereignisse wie der Tod von Eltern oder Krankheit von Eltern oder so. Es geht eigentlich ganz oft nur darum, dass wir einfach nicht das bekommen haben, was wir in unserer Persönlichkeit gebraucht hätten. Ja, wenn dann beispielsweise ein Kind ist, das ganz viel Sicherheit und Struktur und Körperlichkeit in Form von Umarmungen oder Handhalten oder irgend sowas braucht und dann ist Mama oder Papa oder beide nie da und das Kind fühlt sich nicht sicher, obwohl es objektiv gesehen natürlich sicher ist, in Schule oder Hort oder wie auch immer, ja, dann hat es nicht das, was es gebraucht hätte. Ja. Oder wenn ein Kind, das sehr viel Freiheit braucht, das überhaupt kein Kuschelkind ist, das vielleicht kurz mal hergerannt kommt und dem Papa einen Bussi gibt oder der Mama und dann wieder wegflitzt, ständig gehätschelt und auf den Schoß gezogen und umarmt und gedrückt wird, ja, dann ist es auch nicht das, was es brauchte. Und das ist eben, da kommen wir wieder so zurück zu diesem Titel mit dem Copy-Paste von dem Elternratgeber. Das, was wir brauchen oder wir uns gewünscht hätten, ist nicht unbedingt das, was unser Kind oder unsere Kinder sich wünschen oder brauchen. Und daher ist es so wichtig, und ich bin ja auch Astrologin, finden manche ganz esoterisch und schrecklich, und esoterisch wird ja heutzutage als Schimpfwort gebraucht, mehr oder minder, oder sehr abwertend, wobei es ja nur heißt von innen kommend. Abgesehen davon gehört Astrologie zu einer der ältesten Wissenschaften. Und C.G. Jung, also das Counterpart von Sigmund Freud, der hat sich ja schon ganz viel in dieser Zeit mit Astrologie und Archetypen befasst. Also ich rede von psychologischer Astrologie und nicht von Bildzeitungshoroskopen. Mit Hilfe so einer Analyse kann man einfach ganz genau sehen, wie ist mein Kind? Weil mein Kind ist nicht so, wie ich bin. Das hat vielleicht Dinge von mir oder übernimmt Dinge von mir, aber das ist nicht ich. Und das ist auch nicht der Papa oder die Oma. Ja.
Das finde ich total interessant, weil das wusste ich vorher auch gar nicht. Das ist für mich neu. Und ich denke, das sollte man einfach mal ausprobieren, um einfach mehr über das eigene Kind zu erfahren.
Ja, also ich habe ganz, ganz viele Mütter. Eine Frau, die hat 4 Kinder und bei jedem Kind, wenn das ein paar Monate alt ist, kommt sie und lässt sich das Geburtshoroskop erstellen. Einfach um zu sehen, wie ist dieses Kind, was braucht dieses Kind. Und wenn man schon 2 Kinder hat, dann weißt du ja auch, das eine ist nicht wie das andere, ja. Fängt ja schon beim Essen an. Das eine will das andere mag das.
Das stimmt. Sie sind unterschiedlich, ja.
Ja, die sind unterschiedlich und die sehen auch dich als Mutter unterschiedlich. Und das merkt man ganz oft, wenn dann so schon erwachsene Kinder zusammensitzen und so über die Eltern sprechen. Merke ich auch bei meinen Geschwistern. Ja, die Mama war immer so. Und dann sagt der andere, nee, so war die gar nicht. Die war doch so, ja. Und da kann man schon sehen, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind. Und es kommt natürlich auch daher. Ja? Also das ist, jeder hat eine andere Brille auf, wie er dann die Eltern wahrnimmt.
Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber ich merke das bei mir selber ja auch. Ich bin ja auch kein Einzelkind und jeder von uns sieht die Eltern auch ganz anders. Aber das nimmt man gar nicht so wahr. Auch als Erwachsene nicht, ja. Also jetzt, wo du darüber erzählst, klar, da denke ich drüber nach und denke so, ja, stimmt. Jeder von uns sieht die Eltern anders und redet auch anders, aber im Gespräch fällt einem das gar nicht auf, wenn man dieses Wissen nicht hat, aber das ist sehr interessant. Magst du gleich mal weiterlesen? Ich bin neugierig, wie es weitergeht.
Ja. Ja, also ich habe gedacht, am besten oder so prägnantesten lese ich mal einfach so ein paar Grundsätze, die ich persönlich ganz essentiell finde, um ein Kind gut zu begleiten, vor. Die habe ich so am Ende des Buches ein bisschen gesammelt und ich nehme da einfach jetzt mal so ein paar raus. Finden und erkennen Sie Ihre wichtigsten Kraftquellen und nutzen Sie diese. Kinder brauchen starke, stabile Eltern. Glauben und vertrauen Sie Ihrem Kind. Sagen Sie Ihrem Kind, dass Sie sich über es freuen und es lieben. Und zwar nicht nur, wenn es gut in der Schule ist. Sprechen Sie spezifisches Lob aus. Lob und Anerkennung gehört auch bei älteren Kindern dazu und es fordert Selbstvertrauen und Motivation. Positive Verstärkung erwünschten Verhaltens ist langfristig erfolgreicher als negative Verstärkung unerwünschten Verhaltens, sprich Bestrafung. Ermutigen Sie Ihr Kind, seine eigene Meinung auszudrücken. Gewähren Sie Ihrem Kind den größtmöglichsten Freiraum darin, Aufgaben auf eigene Art und Weise zu erledigen. Geben Sie Ihrem Kind möglichst viel Gelegenheiten für Kreativität in jeder Form. Zeigen Sie Ihrem Kind Möglichkeiten der Problemlösung. Verändern Sie bei kleinen Kindern nicht ohne Vorwarnung Regeln und Routine. Lassen Sie das Kind altersgemäß seine eigenen Erfahrungen machen. Wenn etwas schief geht, zeigen Sie Mitgefühl, aber kein Mitleid. Stellen Sie keine Warum-Fragen, wenn es zu Fehlverhalten gekommen ist. Fragen Sie stattdessen, könnte es sein, dass? Raten Sie, bitten Sie das Kind um Mithilfe bei der Lösung des Problems. Vermeiden Sie es, auf der unpersönlichen Ebene zu Ihrem Kind zu sprechen. Beispiel, das macht man nicht und so weiter. Sondern konkret, ich möchte das nicht, weil. Wenn es einen ständigen Zankapfel gibt, gewähren Sie Ausnahmezeiten. Lassen Sie das Objekt der Kritik für eine begrenzte, gemeinsam vereinbarte Zeit bewusst ausleben. Haben Sie Mut zur Unvollkommenheit. Verwechseln Sie Erziehung auf keinen Fall mit Hochleistungssport. Es ist Liebe. Kinder wollen wissen, wie das Leben geht. Sie erwarten ein zuverlässiges Verhalten der Eltern als Leitfaden. Stillen Sie das Bedürfnis eines Kindes nach sicherer Bindung, indem Sie ihm Geborgenheit und Nähe geben. Gestehen Sie Ihrem Kind zu, Ja und Nein sagen zu dürfen. Respektieren Sie die Würde Ihres Kindes. Auslachen, herabsetzen, Fopnamen wie Dickerchen, Butzemann, Tölpel sind niemals angebracht. Antworten Sie auf Hilferufe des Kindes, trösten und beruhigen Sie es in Situationen, die das Kind als bedrohlich wahrnimmt. Der Körper speichert Ängste, wenn Kinder schlimme Erlebnisse haben. Erzwingen Sie niemals körperliche Nähe, wenn Ihr Kind sich entzieht. Vermeiden Sie es, überfürsorglich zu sein, Stichwort Überbeälterung oder Rasenmähereltern. Leben Sie Ihrem Kind vor, wie man zwischen richtig und falsch unterscheidet. Helfen Sie Ihrem Kind, seiner Intuition zu folgen. Helfen Sie Ihrem Kind dabei zu lernen, wie man Rückschläge und Frustrationen bewältigt und verkraftet. Wenn etwas funktioniert, tun Sie mehr davon. Was weniger gut klappt, lassen Sie sein. Und im Zweifelsfall holen Sie sich Hilfe.
Das waren sehr schöne Grundsätze, muss ich sagen. Und eigentlich sind sie selbstverständlich. Aber ich glaube, es hapert wirklich bei der Umsetzung. Eigentlich müsste für jeden klar sein, wenn man die liest oder hört, ja klar, so macht man das. Aber dann, in Realität, sieht's immer anders aus.
Genau, deswegen dachte ich, ist es vielleicht eine gute Idee, die mal so zu sammeln. Und dann kann man da ab und zu mal drauf gucken und sich wieder dran erinnern, wenn man das einfach in der Hektik des Alltags vergisst. Und die meisten Eltern wollen es ja gut machen. Ja, das ist ja gar nicht so, dass da jeder böswillig irgendwie seine Kinder terrorisiert, sondern es wird ja alles versucht. Das ist nur halt leider oft suboptimal. Und was halt die meisten von uns verlernt haben, ist auf ihre Intuition tatsächlich zu hören. Da wird auf alles andere gehört, auf die Trends und auf die Instagram-Tipps und auf die Nachbarn und auf die, was weiß ich, was wer alles erwartet oder was wer gerade alles macht oder was gerade in ist und nicht auf die eigene Intuition und den Mut auch, das anders zu machen als andere. Ja. Und dazu möchte ich alle Eltern und sagt man jetzt auch Älterinnen, ich weiß es nicht, einladen, das zu tun, so wirklich wieder auf ihre Intuition zu hören und das zu tun, was so natürlich ist, wie du sagst. Ja, eigentlich ist es doch ganz klar.
Ja, und ich muss sagen, dein Buch ist absolut nicht klinisch oder trocken oder langweilig, sondern es ist lebendig.
Uff, da bin ich jetzt froh, dass du das sagst.
Ja, ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Aber wenn man ja einer guten Freundin so ein Buch empfiehlt, wird man ja nicht mehr angeschaut, ne?
Ja, das ist kritisch. Also ich habe das Buch auch bei mir in der Praxis liegen und dann sagen manchmal Leute, ach guck mal, das könnten wir doch XYZ schenken. Und dann sage ich meistens, ist vielleicht keine so gute Idee. Sie können vielleicht im Gespräch darüber reden, dass Sie ein interessantes Buch gelesen haben, aber so ganz der Wink mit dem Zaunpfahl, vielleicht eher nicht.
Ja, schade eigentlich. Ich würde es eigentlich gerne verschenken, bin ich ganz ehrlich. Es, ja, wie du schon meintest, Instagram und die ganzen anderen Ratgeber, Nachbarn oder irgendjemand im Bus, was auch immer, die dann meinen, so muss das gemacht werden und die hören dann auch drauf oder die Kinder, die meinen, so muss ich sein, so sind alle, was auch völlig falsch ist, weil man muss kein Mitläufer sein, auch nicht mit den Eltern, wenn die Eltern sagen, du musst genauso sein, das ist jetzt gerade in, du musst dich jetzt so verhalten, das ist cool, das ist der falsche Weg. Und die Kinder, die es nicht mitmachen, das sind die Außenseiter und obwohl die den richtigen Weg gehen. Daher finde ich dein Elternratgeber wirklich, ich hätte jetzt ganz viele Worte dafür, würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, weil es geht ja auch um uns Eltern. Da ist ja auch ganz viel für die Eltern drinne, wie du vorhin schon vorgelesen hast, das eigene innere Kind heilen. Also erstmal auf sich selber zu schauen. Und ich kenne keinen Elternratgeber, also ich kenne jetzt nicht viele, wo das auch drinne steht, sondern da steht immer nur, du musst das machen, das. Das Kind muss dann Essen kriegen, das Kind muss dann schlafen, das Kind braucht die Schlafzeit von bis. Das steht ja bei dir gar nicht drinne. Und das finde ich gut.
Weil jedes Kind das anders braucht und ein Kind braucht viel Schlaf und ein Kind braucht eben keinen Mittagsschlaf. Das ist so. Und deswegen kann ich nicht schreiben, ein Kind muss von 8 bis 8 schlafen. Das ist Quatsch. Und dann sind wir schon wieder eben bei irgendwelchen Normen oder Dogmen. Und mit denen kann ich einfach nichts anfangen und ich sehe auch nicht, dass es funktioniert. Und kleiner Tipp, du kannst ja anonym die Bücher, die du verschenken möchtest, an Personen in den Briefkasten werfen.
Ja, genau.
Und ja, eins mag ich noch sagen, also es ist überhaupt nicht so, was nämlich genauso nicht funktioniert, ist Kinder zu überhöhen, indem er ihnen alles durchgehen lässt, indem man jeden Piep irgendwie beklatscht und bejubelt, indem man sie immer in den Mittelpunkt stellt und um sie rumtanzt wie das goldene Kalb. Das ist auch nicht das Richtige. Ja? Also das überhöht ein Kind und überfordert es auch. Und dann, wenn es mal nicht diese Aufmerksamkeit und dieses Applaus kriegt, dann sieht man, was dann rauskommt. Das sind dann meistens Kinder, die Zetermordio brüllen. Was ich irgendwie in letzter Zeit gehäuft immer feststelle, dass Kinder einfach brüllen. Und ich meine, klar können Kinder laut sein, aber die brüllen einfach nur, warum auch immer. Aber da denke ich dann oft, da läuft irgendwas schief, wenn dann 3 Erwachsene da sitzen, sich die Ohren zuhalten, nicht mehr reden können und das Kind steht da und schreit einfach. So, also da muss man einfach, wie gesagt, einen ganz guten Mittelweg finden. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist. Das ist immer so eine Balance auf der Kante. Aber da schließt sich der Kreis zur eigenen Intuition. Man hat ein Gefühl dazu. Und das ist, wie gesagt, wenn das eigene in der Kindheit frei ist, wenn man sich selber kennt und selber weiß, wie man gestrickt ist, dann hat man da auch einen Zugang dazu.
Das stimmt. Du hast uns noch ein Gedicht mitgebracht.
Ja, das ist ein Gedicht, das liebe ich sehr. Das finde ich ganz, ganz wundervoll. Also überhaupt den Dichter, der hat ganz viele tolle Gedichte geschrieben, auch über die Ehe, auch ein wundervolles Gedicht. Aber heute geht es um die Kinder. Deswegen habe ich von Khalil Gibran, der Prophet, mitgebracht. Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen. Denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr nicht besuchen könnt, nicht einmal in euren Träumen. Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen. Denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verweilt es im Gestern. Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt werden.
Sehr schön.
Ja, ich finde das auch ganz, ganz wunderschön.
Wirklich sehr schön. Wir sprechen mal noch kurz über Social Media. Wo können wir dich denn da finden?
Ja, ihr könnt mich finden unter www.wieland-autorin.de. Ich bin auch auf Facebook zu finden unter Ingra Wieland Autorin und auf Instagram ingra.wieland. Ich habe auch eine Seite meiner Praxis, das ist www.phoenix.de, also phoenix. Und da gibt's auch Podcasts zu allen möglichen Themen im psychologischen Bereich oder auch andere Blogbeiträge. Und das Buch nochmal, um es zu sagen, heißt Kinder selbstbewusst begleiten, wie Eltern die Copy-Paste-Falle vermeiden können. Und es ist erschienen im Franzius Verlag.
Und das kann man bestimmt auch überall im Buchladen erwerben.
Das kann man im Buchladen erwerben, bevorzugt. Also ich bin ja immer Freund von direkt im Buchladen kaufen. Das unterstützt die Buchhandel, die Buchhändler und das unterstützt tatsächlich auch Autoren, weil wenn Bücher nachgefragt werden im Buchhandel, dann kommen natürlich auch die Buchhändler, die ja auch nicht alle Bücher kennen können, darauf. Und deswegen ist es immer eine schöne Sache, also das dann dort sich zu bestellen oder darauf aufmerksam zu machen.
Genau. Ich kann jetzt nur empfehlen, das Buch, dass man sich das zulegt, wenn man vorhat, Kinder zu bekommen oder vielleicht schon Kinder hat. Für beide ist es interessant. Also ich finde es interessant. Ich werde es jetzt auf jeden Fall lesen. Ich bin wirklich jetzt sehr gespannt, wie es in deinem Buch weitergeht. Was da noch alles so für schöne Kapitel sind. Du hast mich jetzt sehr neugierig gemacht. Daher werde ich es jetzt lesen und ich freue mich schon sehr darauf. Und Ingra, vielen Dank, dass du heute da warst. Auf jeden Fall. Ich glaube, das hilft vielen, das Buch, was du heute alles auch noch so erzählt hast. Ich glaube, das ist sehr viel wert.
Ja, das würde ich mir wünschen, dass es hilft, dass es Eltern hilft, dass es stressfreier wird für Eltern, die einfach in einer ganz fordernden Zeit gerade leben auch und dann im Weitergang auch natürlich den Kindern hilft. Ganz großer Wunsch von mir.
Genau. Gibt es noch was, was du dir von deinen Lesern wünschst, jetzt gerade bezogen auf dieses Buch?
Ja, ich wünsche mir natürlich immer auch gerne Feedback, also wie man das erlebt oder ob man da was ganz doof findet oder was ganz toll funktioniert hat oder was auch immer, finde ich immer schön. Und ja, es einfach auch liebevoll mit sich selbst umzugehen. Und dazu lade ich hoffentlich in dem Buch auch ein.
Ganz bestimmt. Ja, vielen Dank, dass du heute wieder mein Gast warst. Du warst ja schon ganz oft bei mir und ich freue mich natürlich, wenn du auch bald wiederkommst. Das ist immer wieder schön mit dir. Ich höre dir sehr gerne zu. Du hast immer ganz viel zu erzählen. Das finde ich ganz toll.
Danke, ja, ich danke dir, dass du mich so oft einlädst oder wir hier zusammen reden können. Mir macht das auch total Spaß und ich finde, das kommt immer was ganz Wundervolles dabei raus. Und ja, Themen gibt es genug, über die man sprechen kann. Das ist ja so vielfältig und da finden wir bestimmt wieder was.
Ja, auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir heute noch einen schönen Tag, Ingra, und ich würde sagen, bis bald.
Bis ganz bald. Danke dir, Emilia.
Tschüss.
Tschüss.
Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.